im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Doch Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir wollen beten. Herr, du kennst unsere Herzen, wie sie gefangen liegen in den irdischen Sorgen, in dem Trachten nach Reichtum, wie sie gebunden sind in dunklen Sünden, wie sie stumpfsinnig geworden sind in unserer Selbstrechtfertigung und Selbstgerechtigkeit. Und nun lass doch die Botschaft von deinem Leben wie ein Strahl in unsere Herzen fallen. Herr, du hast gesagt, siehe, ich mache alles neu. Dass du ganz neu bist, lass uns an deinem Leben teilhaben. Und wir bringen dir auch alle unsere Sünde und Schuld und legen sie unter dein Kreuz. Bedecke sie mit deinen durchgrabenen Händen. Und jetzt redet du mit uns, Herr, wie wir mit dir reden. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, begegne uns, wie du den Aposteln und den Maria begegnet bist. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift aus Johannes 20. Ich lese eine Geschichte, aus der ich nachher ein Wort herausnehmen will, um es der Predigt auszulegen. Maria aber stand vor dem Grabe und weinte draußen. Und als sie nun weinte, guckte sie in das Grab. Und sie zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu Häupten und anderen zu den Füßen, da sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, weit, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, weil was meinst du, wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo hast du ihn hingelegt, so will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni. Das heißt, mein Meister. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen.
Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir lesen noch mal ein Wort aus Johannes 20. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, das heißt mein Meister. Herr, lass das Wort von dir nicht leer zurückkommen. Lass es ausrichten an uns, dazu du es uns gegeben hast. Amen. Eigentlich müsste man ihnen allen einen Orden verleihen, dass sie bei diesem Wetter heute Morgen um 8:30 Uhr schon hier sind. Aber ich habe mal gesagt, wenn Gott Erweckungen schenkt, dann fragt man nicht mehr nach dem Wetter. Als ich vor 40 Jahren nach Essen kam, da war Essen eine völlig andere Stadt. Junge Volk kennt die gar nicht mehr. Riesige Bergarbeiterbezirke mit Mordsmietkasernen im Segerod und nach Melisenplatz zu. Und in einem dieser Bezirke habe ich 7 Jahre gearbeitet. Sie glauben nicht, was einem da für eine Feindschaft entgegenschlug im Anfang. Und da gab es so ein paar Schlagworte, mit denen die Leute mich begrüßten. Und eins der beliebtesten Schlagworte war der Satz, na, also höhnisch und verbittert und so, nicht? Na, ihr Pfarrer, ihr habt ein gutes Leben. Wie, da kommt man an, ist unendliche Treppen gestiegen, na, ihr Pfarrer, ihr habt ein gutes Leben. Seien Sie mal ehrlich, denken Sie doch auch, nicht? Was sollte man da sagen? Dann habe ich geantwortet aus tiefstem Herzensgrund, da haben Sie also den Vogel auf den Kopf getroffen, das ist goldrichtig. Wir haben ein gutes Leben. Da rufen die Leute mich sehr verblüfft an, denn kein Mensch will hören, dass er ein gutes Leben hat, nicht? Fängt sofort an zu verteidigen. Dann sagte ich, ja, ich habe ein gutes Leben. Nicht so, wie Sie meinen, ein bequemes Leben. Mit so Typen wie ihr, habe ich gesagt, hat man kein bequemes Leben. Aber ein gutes Leben. Ich habe ein gutes Leben, weil ich Bote einer wunderbaren und guten Botschaft sein darf. Und sehen Sie, das empfinde ich immer besonders an Ostern. Ich darf Bote einer guten Botschaft sein. Allerdings, es ist nicht so obenhin eine gute Botschaft, die im natürlichen Menschen eingeht wie eine süße Pille. So nicht. Ich habe am Palmsonntag hier gepredigt und habe gesagt, die Botschaft des Evangeliums ist so, dass im natürlichen Denken stracks zuwiderläuft. Dass sich kein Mensch ausdenken konnte. Und ich darf denen, die am Palmsonntag hier waren, sagen, ich möchte hier gewissermaßen weitermachen. Da möchte ich mal anknüpfen. Der Apostel Paulus sagt im Evangelium mal, es ist in keines Menschen Herz gekommen. Er will damit ausdrücken, es hat kein Mensch sich Evangelium ausdenken können. Die Menschen haben sich viele Religionen ausdenken können, aber das Evangelium hat sich kein Mensch ausdenken können. Es ist in keines Menschen Herz gekommen. Es ist nicht auf unserem Beet gewachsen, es ist göttlich. Und das möchte ich Ihnen in unserem Text zeigen, der spricht davon. Wir überschreiben den Text und die Predigt, was in keines Menschen Herz gekommen ist. Noch einmal, ich habe bereits am Sonntag diese Überschrift gehabt. Ich weiß es, ich möchte da fortfahren. Was in keines Menschen Herz gekommen ist. Wir haben wie üblich 3 Dinge. Es ist in keines Menschen Herz gekommen, dass der tote Jesus lebendig aus dem Grabe kommt. Unsere Geschichte spricht von einer Frau Maria Magdalena. Diese Maria Magdalena hatte ihr Leben völlig auf Jesus gestellt. Es gibt viele 0815 Christen, nicht? Aber die war anders. Die hatte ihr Leben auf den geoffenbarten Gott, auf Jesus gestellt. Und als Jesus gekreuzigt wurde, ihr weggenommen wurde, da brach ihr Leben zusammen. War einmal nichts mehr da. Millionen Christen in Deutschland könnte man Jesus wegnehmen, da bricht gar nichts zusammen, ne? Da bricht was zusammen, wenn Sparkassenbuch oder Bankkonto entwertet wäre. Dann, ne? Aber Maria Magdalena war also nun alles zusammengebrochen, als Jesus weg war. Es ist eine törichte und sentimentale Reaktion gewesen, dass es sie nun zum Grabe Jesu zog. Aber es ist so verständlich, nicht? Das ist zu allen Zeiten so, dass wenn ein Menschen so einen Tod nahm, dann wenigstens das Grab. Und dann kommt sie am Ostermorgen zu dem Grab und dann ist das Grab leer. Diese Grabeshöhle gähnt sie dunkel an, diese Felsenhöhle. Und dann schaut sie hinein und sieht zwei Boten Gottes, das rührt sie gar nicht. Das Grab ist leer. Die Felsplatte, die das Grab verschlossen hatte, liegt irgendwo in Blumenbeeten. Und da weint sie nun vor dem leeren Grab. Es gibt so eine amerikanische Redensart, dass man einen, der nachdenklich ist, fragt, $1 für deine Gedanken. Ich gebe $10, wenn ich wüsste, was die Maria Magdalena in dem Moment gedacht hat. Was schossen da wohl für Gedanken durch ihr Gehirn und durch ihr Herz? Nur eins ganz bestimmt nicht. Nur eins ganz bestimmt nicht. Dass dieser Jesus, der tote Jesus, lebendig aus dem Grabe kommt. Das kam nicht in ihr Herz. 1000 Gedanken, aber der Gedanke nicht. Der kam nicht in ihr Herz und der kam auch in keines anderen Menschen Herz. Das ist in keines Menschen Herz gekommen, dass der tote Jesus lebendig aus dem Grabe kommt. Kam auch nicht ins Herz der Jünger. Sehen Sie, da ist ein ganz merkwürdiger Vorgang, der mich immer sehr interessiert hat. Ich denke, manchmal Freud könnte einem darüber Auskunft geben, was da los war. Der Herr Jesus hat vor seiner Gefangennahme klipp und klar ein paar Mal erklärt, seinen Jüngern, ich werde verspottet, bespien und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Hat er ein paar Mal ausdrücklich gesagt. Und da heißt es, es ging nicht in der Jünger Herz. Nahmen sie nicht an. Ging einfach nicht rein. Und das ist das Merkwürdige, weil die Jünger ja die Reden Jesu so begierig aufgenommen haben. Denken Sie mal, wie genau sie die Bergpredigt verfolgt haben. Oder die Reden Jesu, die Johannes nachher berichtet. Sie nahmen jedes Wort auf, aber das nahmen sie einfach nicht an. Das ging in ein Menschenherz nicht rein, dass der tote Jesu lebendig aus dem Grabe kommt. Und das geht auch heute noch nicht ins Herz des Menschen. Jeder Mensch das in sein Herz reinnimmt, glaubt er eher die abstrusesten und unwahrscheinlichsten Dinge, eher glaubt, dass der tote Jesus im Grabe gekommen ist. Da glaubt er eher, dass zum Beispiel ein paar verschüchterte, ängstliche Jünger den Leichnam Jesu geklaut haben, vor den Augen schwer bewaffneter römischer Legionäre. Das ist, scheint mir unmöglich wie die Auferstehung, aber es glaubt der Mensch nicht. Oder er glaubt eher, dass Jesus, davon hörten wir ja gestern sehr neckisch einiges, nicht wahr, dass dieser Jesus scheintot war, in der Kühle des Grabes erwachte, dass der Mann, der 3 Tage nicht gegessen hat und ausgeblutet war, die Felsenplatte wegrollte, die 3 rüstige Frauen nicht wegschieben konnten. Sie kennen die Geschichte, wie die Frauen sagen, wir wälzen den Stein weg. Er glaubt, der Mensch, dass dieser halbtote Jesus den Stein weggewälzt hat. Ehe das ins Menschenherz kommt, dass der tote Jesus im Grabe gekommen ist, glaubt er die komischsten Sachen, zum Beispiel das, dass die Jünger Halluzinationen hatten. Wissen Sie so, was sahen, was gar nicht da war. Er glaubt der Mensch, dass die Halluzination der Jünger eine Welt verwandelt haben und dass Millionen Menschen getrost auf die Halluzination der Jünger gelebt und selig gestorben sind. Ja, lieben Freunde, er glaubt der Mensch, das ist die neueste Erfindung, dass das Ganze nur eine Botschaft ist, die irgendwas aussagen soll, ohne realen Hintergrund.
Der Mensch glaubt eher, dass der Mond nicht aber Käse ist, ehe das in dein Herz reingeht, dass der tote Jesus aus dem Grabe gekommen ist. Dass in keines Menschen Herz gekommen ist. Und da ist nun eine Maria Magdalena und wird von der Wirklichkeit überführt. Da steht er und ruft sie und spricht mit ihr. Was in keines Menschen Herz gekommen ist, wird Wirklichkeit. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Wir haben einen lebendigen Heiland. Was in keines Menschen Herz gekommen ist, was sich keiner ausdenken konnte, das ist die Botschaft, die ich habe, über die ich nicht mit Ihnen diskutieren kann, denn die Vernunft fasst ja nicht. Aber das darf ich Ihnen verkündigen und predigen, dem keines Menschen Herz gekommen ist. Der tote Jesus ist unter uns lebendig. Sehen Sie, keine Philosophie und keine Weltanschauung und keine Religion kann uns Trost oder Halt geben, wenn es wirklich drauf ankommt. Aber ein lebendiger Heiland, ein Erlöser, ein Retter, Matthias Claudius sagt, die Sache trieft, trieft von Barmherzigkeit Gottes. Wissen Sie, ich bin so glücklich, dass ich nicht Moral predigen muss. Es wäre sehr nötig heute, in diesem verkommenen Säkulum, nicht Moral zu predigen. Aber ich verspreche mir davon einfach nichts. Ne? Bei den bösen Menschenherzen bin glücklich, dass ich nicht Moral predigen muss und dass ich nicht Religion predigen muss und dass ich nicht Dogmen predigen muss und nicht von Kirche reden muss, Kirche mit Übermöglich. Ich bin glücklich, dass ich ihn einen lebendigen Heiland bezeugen darf, einen Erretter, einen Tröster, einen, der vom Tod und von der Hölle errettet. Und von mir selber und vom Alltag. Ein, der meine Schuld wegnimmt, der für mich bezahlt hat, ein Bürger vor Gott. Und ich weiß, während ich von ihm predige, hat er unter ihm sein Werk. Sonst hätte ich nicht Lust, hier aufzusteigen. Er hat unter ihnen sein Werk. In der Geschichte sagt dieser Jesus nur einen Namen, Maria. Er sagt mal, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Oh, ich habe Gott sehr gebeten, er möge es geben, dass heute Morgen Menschen hier aus dem Munde Jesu ihren Namen hören. Ihren Namen. Du bist gerufen. So, und zweites, was in keines Menschenherz gekommen ist, ich sagte, in keines Menschenherz gekommen, dass der tote Jesus lebendig im Grabe kommt. Aber nun kommt das Zweite, und das ist mir fast noch wichtiger, und damit ich es an den Anfang stellen soll, aber es ging technisch einfach nicht zu machen. Es ist in keines Menschenherz gekommen, dass der lebendige Jesus das geschlachtete Lamm Gottes bleibt. Es ist in keines Menschenherz gekommen, dass der lebendige Jesus das geschlachtete Lamm Gottes bleibt. Wir möchten das deutlich machen. Sehen Sie, es gibt ein Osterlied. Das fängt so an. Triumph, Triumph, es kommt mit Pracht. Der Siegesfürst heut aus der Schlacht. Wer seines Reiches untertan, der schaue sein Triumphfest an. Halleluja. Schön. Und ich möchte lauthals in dieses Triumphgeschrei einstimmen. Aber ich muss der Ehrlichkeit halber gestehen, dass beim ersten Osterfest der Weltgeschichte das Triumphfest ausgefallen ist. Dies sind mal die Ostergeschichten. Da ist nichts von Triumphfest. Der Herr Jesus geht zu einer weinenden Maria Magdalena. Das ist alles. Das ist alles. Das sieht nicht nach Triumphfest aus, nicht? Und das ist außerordentlich bedeutsam. Wir müssen mal erst sagen, wer ist eigentlich diese Maria Magdalena, die so herausgehoben wird? Man weiß nicht viel von ihr, dass Maria hieß. Viele heißen Maria. Sie war aus Magdala, das war ein kleines Kaff irgendwo, darum der Beiname Magdalena. Seht du, das ungefähr alles. Nein, da ist noch eine Bemerkung in der Bibel und die ist sehr aufschlussreich. Das steht so beinahe beiläufig, dass der Herr Jesus von ihr 7 Teufel ausgetrieben hat. Ich will jetzt gar nicht über dieses geheimnisvolle Wort grübeln, nicht? 7 Teufel. Ich verstehe nur, 7 Teufel, was das bedeutet an Sünde, an grauenvoller Triebhaftigkeit, an Gebundenheit, aus der man nicht rauskommt, was das bedeutet an Dunkelheit, inwendiger Dunkelheit, und an Verzweiflung und Einsamkeit und Kontaktschwäche und... Dann kam Jesus, sowas steht also im Nebensatz beinahe in der Bibel, er hatte 7 Teufel ausgetrieben. Ist ja unerhört, seine Hilfe, nicht? Unerhört. Die hatte was erlebt, von der Verlorenheit ihres Herzens und der Welt und von der Herrlichkeit ihres Heilandes. Und ich kann mir die Verzweiflung der Maria vorstellen, als sie Jesus am Kreuz sterben sieht. In dem Augenblick tat sich der alte Abgrund wieder auf. Das ist, sage ich, tief, die 7 Teufel heulten, ne? Die weinende Frau dort vor dem leeren Grab, das ist ein Mensch am ganz dicht am Rand des Abgrunds, des dunklen Reiches. Und zu der geht Jesus, das ist sein Triumphfest. Er geht zum Menschen am Rand des Abgrunds. Er hat auch hinterher gar nichts anderes getan. Da ist der Petrus, der oft zitierte Petrus, der uns so entsetzlich ähnlich ist, der so von sich überzeugt war. Und dann kommt die schreckliche Stunde, wo ihm alles Selbstvertrauen zusammenbricht. Er hat kein Vertrauen mehr zu sich und zu seinem Christentum. Und sein Gewissen quält ihn grauenvoll. Gott verklagt ihn, Verräter, Verleugner. Ein Mann am Abgrund, der Gott verliert und sich selbst verliert, wissen Sie? Und in Verzweiflung stürzt. Und den sucht der auferstandene Herr Jesus auf. Und nun lesen Sie mal daraufhin die Ostergeschichten. Er sucht nur Leute am Abgrund auf. Und nun, jetzt kommt das, was ich gern Ihnen deutlich machen will. Das heißt ja, der auferstandene Heiland ist genau derselbe, der am Kreuz hängt. Er ist kein anderer als der, der gekreuzigt wird. Denn am Kreuz ist er ebenso der Heiland der Sünder, der für sie bezahlt. Der Erretter derer, die vom Teufel gebunden sind, weil er sie loskauft mit dem Preis seines Blutes. Er ist, lassen Sie mich das tolle Bild brauchen, er ist der Erretter der Leute am Abgrund, weil er in den Abgrund springt und ihn gewissermaßen auffüllt und wir über ihn nun hinweg über die Abgründe gehen können. Dass ich noch einmal so sage, der auferstandene Heiland ist nicht ein Triumphator. Ach, lassen Sie das doch irgendwelchen Parteiführern, die gewonnen haben oder so ein Quatsch, nicht? Der auferstandene Heiland ist kein Triumphator, sondern er bleibt der Heiland der Sünder, das geschlachte Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und sehen Sie, darum verschweigen die Ostergeschichten nie die Zeichen seines Todes, die Nägelmale. Ich habe einen Arbeiter gekannt, der war Schlosser gewesen, also Hände, Nägel und Schmielen, und der wurde was in der Inflationszeit, einmal Fabrikant. Und er hat den tollen Betrieb gehabt, seine Hände fein zu machen, dass man nicht mehr die Vergangenheit sah. Aber sehen Sie, so ist es bei Jesus nicht. Im Gegenteil, da werden geradezu schamlos dauernd die Nägelmale gezeigt. Er, der Auferstanden, ist nicht Triumphator, sondern genau dasselbe, was er am Kreuz war. Er zeigte ihn, heißt in der Ostergeschichte, seine Hände und seine Seite. Maria will auf ihn zustürzen, seine Nägelmale berühren. Und nun lassen Sie mich das eben durch die Bibel zeigen. Sehen Sie, ich muss noch mal eine Vision erzählen, die ich oft erzählt habe in früheren Jahren. Offenbarung 5. Da tut Johannes einen Blick in die ewige Welt. Und da sieht er den Thron des Allmächtigen und die himmlischen Heerscharen und Mächte und Gewalten. Und dann geht die Frage durch die Himmel und Erde, wer führt Gottes Plan aus? Und keiner kann es. Und als Johannes anfing zu weinen, wer führt Gottes Plan aus? Da sagten Engel, sei still. Und im Augenblick treten die himmlischen Majestäten und Chöre und Engelscharen auseinander. Und man sieht ihn. Ein Lamm mit der Todeswunde. Verstehen Sie, da sagt die Bibel, in der Herrlichkeit ist Jesus, das geschlachte Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und da gibt es eine Geschichte, wie ein Bild, wie Jesus wiederkommt in Herrlichkeit. Er wird wiederkommen, Sie können sich darauf verlassen, in Herrlichkeit, der Taufe wird ihn sehen. Und dann heißt, der da kommt, sein Kleid ist mit Blut besprengt. Er bleibt das Lamm Gottes. Es hat mich tief ergriffen, als ich einmal über Paulus nachdachte, den Apostel, Sie kennen ja die Geschichte nicht. Der kannte Jesus in seiner Glorie. Wie er nach Damaskus reist, auf einmal überleuchtet ihm ein Licht vom Himmel. Er sieht Jesus in seiner himmlischen Herrlichkeit, in seiner Glorie. Und dieser Paulus reist nun nicht durch die Welt und sagt, hier der Triumphator der Welt, Jesus, sondern er sagt, dass ich nichts unter euch wüsste als Jesus, den Gekreuzigten. Dass ich nichts unter euch wüsste als Jesus, den Gekreuzigten. Und sehen Sie, das macht mich am Ostermorgen so froh. Dass ich ihn nicht einen triumphierenden Heiland predigen muss. Wir haben so viel Triumphe erlebt, die nachher doch schief ausgingen. Unser Bedarf ist, glaube ich, für die nächsten 200 Jahre gedeckt, finden Sie nicht? Sondern ich bin so glücklich, dass ich ihn Heiland predigen darf, der immer sein Kreuz bei sich hat, der immer Versöhner derer ist, die ihr Gewissen vor Gott verklagt. Ich rechne mich zu denen. Dass ich ihn Heiland predigen darf, dessen Blut rein macht von aller Sünde. So ein, genau so ein habe ich nötig, heute und morgen und übermorgen und erst recht im Sterben. Das war das Zweite, was in keines Menschenherz gekommen ist, dass der Auferstandene immer das geschlachte Lamm Gottes bleibt, was der Welt Sünde trägt. Und dann habe ich noch einen dritten Teil, man muss benutzen, wenn man mal zum Predigen kommt. Was in keines Menschenherz gekommen ist, dass dieser Jesus eine Stimme hat, die die Menschheit scheidet. Dass dieser Jesus eine Stimme hat, die die Menschheit scheidet. Sehen Sie, hier heißt es, spricht Jesus zu ihr Maria. Sie hatte sich wohl abgewandt von ihm, da sagt er Maria, sonst nichts. Da fährt sie herum, sie hat ihn bisher für den Gärtner gehalten. Wahrscheinlich war der Auferstehungsleib Jesu anders als sein früherer Leib. Auch die Emmaus-Jünger kannten ihn nicht. Es war außerdem nicht in ihr Herz gekommen, dass er lebendig sein könnte, wissen Sie? Und da sagt er Maria, da fährt sie herum. Sie hat ihn erkannt an der Hirtenstimme. Sie hat ihn erkannt an der Hirtenstimme. Nun denken Sie mal. In der Bibel steht, der Herr redet und ruft vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Haben Sie den Eindruck, dass die Welt es hört? Nein. Aber Maria hört's. Maria hört's. Die Welt hört nicht. Maria hört's. Und dazu sagt Jesus in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Diese Stimme Jesus scheidet die Menschen in Taube und solche, die gehört haben. Wo gehören sie hin? Diese merkwürdige Stimme Jesu, von der sagt die Bibel eine Menge eigenartiger Dinge. Sie sagt zum Beispiel, dass man sie nicht hören wird auf den Gassen. Sie wird nicht rufen noch schreien. Sie ist eine ganz leise Stimme. Sie ist so leise, dass sie mit den Ohren nicht auffangen können. Nur mit dem Gewissen. Oh, die Bibel sagt viel über diese merkwürdige Stimme Jesu, die Menschen scheidet. Hören Sie mal folgendes Wort. Da sagt Jesus von seinen Schafen, einem Fremden folgen sie nicht, denn sie kennen des Fremden Stimmen nicht. Sie fliehen vor ihm. Jesus Schafe erkennen des Fremden Stimme und fliehen. Es gibt tausend verführerische Stimmen in der Welt. Und die Welt fliegt auf all die Stimmen, wie die Fliegen auf den süßen Honig. Nur die Schafe Jesu Christi können genau unterscheiden. Viele dieser Stimmen tun, als wenn sie Stellvertreter des Hirten wären, als wenn sie Jesu Stimme wären. Aber die Schafe Jesu erkennen des Fremden Stimme. Sehen Sie, ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Es war mir im Jahr 33, als alles, Kirche und alles Hitler zufiel. Wirklich merkwürdig. Da kam ich auf ein abgelegenes Dorf der Schwäbischen Alb in eine Gemeinschaftsstunde. Und da saßen die Brüder und sagten, wir wollen nicht von Hitler reden. Das ist des Fremden Stimme, der führt sie ins Verderben. Da habe ich an dieses Wort gedacht. Die Schafe Jesu fliehen vor der Stimme des Fremden. Sie kennen die Stimme Jesu. Diese Hirtenstimme scheidet die Menschen. Ich sage es, eine Hirtenstimme. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Nun sehen Sie, das muss ich mal eben zwischendurch sagen, man erklärt uns heute dauernd, wir sollen... Die Bibel wäre also aus einer alten Vorstellung geschrieben. Damals gab es Hirten und Landwirtschaft und heute gibt es das ja kaum mehr. Jedenfalls ist keiner von Ihnen Landwirt, Sie haben höchstens einen Blumentopf, nicht? Und so müsste ich also nun das Bild vom Hirten, von der Hirtenstimme in Ihre Sprache übersetzen. Ja, wie soll ich das machen? Soll ich sagen, Jesus Stimme ist wie eine Fabriksirene? Das ist schlecht, nicht? Oder wie das Heulen eines Düsenjägers oder wie... Ich könnte höchstens sagen, das wäre Ihnen näher, sie ist wie die Stimme einer Mutter. Aber sehen Sie, wenn ich durch die Stadt gehe, dann höre ich so viele Mütterstimmen. Da ist der kleine Junge hingefallen. Du böser Kerl, hau sie, kreischen sie auf ihn ein. Kann doch ein Kind nichts dafür, nicht? Ich höre so viel kreischende, töricht schimpfende Mutterstimmen, dass ich heute sagen möchte, es gibt weniger rechte Mütter, als es Hirten in der Großstadt gibt. Finden Sie sich auch? Also wollen wir es bei der Hirtenstimme belassen. Finde nicht, bleiben wir bei. Lassen wir es bei der Hirtenstimme. Die Welt hört sowieso nicht. Brauchen wir uns gar keine Mühe zu geben, zu übersetzen. Aber hören Sie es. Hören Sie es. Meine Schafe hören meine Stimme. Jesus ruft Maria und sie begreift. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Aus könnten Menschen hier sitzen, die er gerufen hat und ihr Herz verstockt haben davor. Und sich nicht umdrehen wollen nach ihm. Die unter ihnen, die unter das Wort Jesu fallen, meine Schafe, hören meine Stimme, die singen an diesem Ostermorgen mit allen Heiligen. Herr mein Hirt, Brunn aller Freuden, ich bin dein, du bist mein, niemand kann uns scheiden. Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu gut in den Tod gegeben. Wir wollen beten. Ach, Herr, wir danken dir, dass du als Lebendiger durch die Welt gehst und dass eine Hirtenstimme ruft. Und nun bitten wir, wie so oft, Herr, lass deine Todespein an mir nicht verloren sein. Amen. Wir wollen aus dem Liede 373 den vierten Vers singen. Zum Schluss singen wir Anhang 42, ersten Vers, unseren Siegesgesang. Vorher muss ich eben noch kurz erklären, es ist die Auswärtige, die fragen, wo sind eigentlich die Jungens, die sonst immer im Gottesdienst sind. Die sind über Ostern abteilungsweise auf Freizeiten, auf Bibelfreizeiten und Fahrten. Darum sind sie nicht da. Und nun lassen Sie uns stille werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.